Ich denke noch gern an zwei große Konferenzen, an denen ich teilgenommen habe, einmal 1986 in Amsterdam und einmal 1989 in Manila, wo ich glaube 7.000-9.000 Christen zusammen waren, sehr viele auch aus den Drittländern, und wo uns eine Frage unter anderem bewegt hat und die auch von den Drittländern uns immer wieder gestellt wurde: Sollten sich Christen sozial engagieren? Sollten sie sich einsetzen für Menschenrechte, für Gerechtigkeit, für Verbesserung der Lebensverhältnisse und so weiter? Oder besteht der Auftrag nur darin, dass wir das Evangelium von Jesus Christus verkündigen? Manche sahen eine Gefahr darin, eine Gefahr, dass vielleicht das Pendel von dem einen Extrem in das andere fallen könnte. Und dass man aufgeht im sozialen Evangelium und das Heil vielleicht irgendwo vergisst. Es war sehr, sehr interessant und es beschäftigt einen immer wieder. Das ist ja die Frage, die auch heute ganz neu gestellt wird, wenn ich so durch die Lande reise, gestellt wird von sehr, sehr vielen Gemeinden. Wo ist unser Auftrag, wo wir uns in besonderer Weise den Menschen zuwenden sollten? Und das ist auch der Auftrag vieler FEGs. Ich selbst nähere mich in diesem Thema mit einem ganz großen Respekt. Und auch noch mit einer ganzen Menge offenen Fragen. Weniger über das, sondern mehr über das Wie. Wie können wir das? Und viele von euch wissen, dass uns das als Gemeinde immer wieder bewegt hat. Wie können wir auch unseren Auftrag als FEG Heidelberg hier in dieser Stadt wahrnehmen? Wie können wir wirklich diese Suche der Stadt Bestes, so wie es an einer Stelle mal heißt, wirklich leben? Wie können wir mit den Gaben, mit den Möglichkeiten, mit den Menschen, die Gott dieser Gemeinde geschenkt hat, wirklich dienen? Sicher muss man dabei immer nüchtern und realistisch bleiben und überlegen. Eine Gemeinde, die einen so großen Einzugsbereich hat wie wir, wo Menschen aus allen Himmelsrichtungen sonntags zusammenkommen, die also verstreut wohnen. Eine Gemeinde, die auch nicht im Stadtzentrum, im Kern, irgendwo in der Nähe der Hauptstraße des Bismarckplatz ihr Domizil hat, sondern am Stadtrand. Eine Gemeinde, wo man immer wieder hört, wenn man sehr wachsam in der Gemeinde lebt, wo viele unter Überlastungen stöhnen, unter dem, was an sie herangetragen wird, was von ihnen gefordert wird. Und eine Gemeinde, die viele junge Familien hat mit vielen jungen Kindern, und das zählt natürlich ganz besonders. Interessant, in diesem Zusammenhang war das Gespräch mit meinem möglichen Nachfolger. Ich sage nachher noch etwas dazu. Er hat sehr aufmerksam reagiert oder registriert, was in dieser Gemeinde alles läuft, was für ein Programm sie hat, was wir tun, was wir veranstalten und so weiter. Und dann stellte er uns in der Begegnung mit den Ältesten dieser Gemeinde eine Frage: Und wo liegt euer diakonisch-sozialer Auftrag? Wo nehmt ihr den wahr in dieser Stadt? Was habt ihr da? So wollen wir dieses Thema mal angehen in den nächsten Predigten. Und dabei geht es uns darum, dass wir Bewusstsein wecken oder wach halten. Das kommt ganz drauf an. Dass wir unseren Blick neu schärfen lassen und dass unsere Herzen wärmer und empfindsamer werden. Und das kann man auch gerne in den Hauskreisen noch vertiefen, wenn man das machen will, weiter drüber nachdenken oder auch persönlich. Deshalb gibt es auch so ein Handout, das liegt dort hinten aus und auch hier vorne, das kann man nachher mitnehmen. Wie geht man ein solches Thema an? Man geht das nie unten an. Man geht das immer oben an. Das heißt, der Ausgangspunkt ist immer unser Herr, ist Gott. Und deshalb möchte ich an der Stelle so einiges, ganz weniges sagen, da könnte ich eine Stunde drüber machen. Ehe wir von der Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen reden und dass wir uns ihnen gegenüber gerecht verhalten sollen, müssen wir über die Gerechtigkeit und vor allen Dingen die Barmherzigkeit unseres Gottes reden. Ein Vers ist mir bei der Vorbereitung so ganz neu wichtig geworden: Der Herr ist reich an innigem Erbarmen und voller Mitleid. Und aus den Verben kann man nehmen, dass das Gott an die Nieren geht, dass das Gott
durch und durch geht. So kann man das übersetzen. Der Herr ist reich an innigem Erbarmen und voller Mitleid. Man könnte sagen, Barmherzigkeit ist die Summe seines Wesens. Man könnte auch sagen, Barmherzigkeit ist sein Name. Er ist die Barmherzigkeit in Person. Er hat nicht nur Barmherzigkeit, das ist nicht nur eine Eigenschaft von Gott, sondern er ist die Barmherzigkeit in Person. Und das andere Wort, das kennen wir gewiss auch, barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und ich glaube, das genießen wir, oder? Das genießen wir tagtäglich, dass er ein barmherziger Gott ist und dass er gnädig ist und dass er von großer Güte ist. Und er möchte, dass sein Volk das teilt, dass die Leute, die er berufen hat, von dem infiziert sind, das innerlich, wirklich sich davon innerlich berühren lassen und ihn dienen, Barmherzigkeit üben. Und jetzt müsste man Zeit haben, ins Alte Testament hineinzuschauen. Ins Alte Testament, da heißt es zum Beispiel, er ist der Vater der Witwen und Waisen. Der Vater der Witwen und Waisen. Oder der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Er schafft ihnen Recht. Und er stellt sie unter seinen besonderen Schutz, zum Beispiel auch, da haben wir keine Zeit für, mit dem Jubel- und Sabbatjahr. Das hat damit etwas zu tun, mit seiner Barmherzigkeit über den Armen, über denen, die zu wenig haben. Ich möchte euch einfach mal ermutigen, die alttestamentlichen Propheten zu lesen. Ich habe das mal gemacht und mir immer angestrichen, die sozialkritischen Töne, die Gott durch seine Propheten prophetisch in das Volk hineinsagen lässt. Wo er sagt, ihr handelt nicht recht. Ihr übt Gewalt mit Schwachen und so weiter, mit Fremdlingen und so weiter. Entweder seid ihr aktiv oder ihr unterlasst etwas, was mir am Herzen liegt. Macht euch mal die Mühe und streicht euch das einmal an. Ein Vers aus Jeremia 5, er will den Armen zu seinem Recht verhelfen. Den Armen zu seinem Recht verhelfen. Und als reich Beschenkte sollen wir andere beschenken und ihnen wohltun. Tim Keller hat ein neues Buch geschrieben, ein Pastor, der in aller Munde ist, glaube ich, in dieser Welt, für seine Arbeit, die er dort in den USA tut, mitten in einem Stadtzentrum dort und eine Gemeinde, die unwahrscheinlich wächst. Der hat ein neues Buch geschrieben, Gerechtigkeit üben. Gerechtigkeit üben, wer sich da mal weiterlesen will. Ich habe es noch nicht gelesen, ganz neu rausgekommen, aber Tim Keller birgt immer für Qualität. Und dann schreibt er, Gott möchte, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit üben ein zentraler Teil des Lebens und Auftrags seiner Gemeinde der Welt ist. Gott möchte, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit üben ein zentraler Teil des Lebens und Auftrags seiner Gemeinde der Welt ist. Und als dieser Barmherzige sucht Gott die Nähe von uns Menschen. In einer völlig überraschenden Art und Weise. Nämlich, dass Gott die Höhe verlässt und kommt in die Tiefe. Dass er die Ewigkeit verlässt und er wird einer von uns. Und er mischt sich unter die Menschen, unter das Volk. Das ist das, was wir Weihnachten feiern. Weihnachten feiern, der barmherzige Gott. Und ihr kennt aus dem Lukas-Evangelium, aus der Weihnachtsbotschaft, die herzliche Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes hat uns besucht und uns den Retter geschickt, um denen zu dienen, die in der Dunkelheit sitzen. Das ist eine Zusammenfassung dessen, warum Gott, der Barmherzige, zu uns Menschen gekommen ist, um seinen Dienst der Barmherzigkeit an uns zu tun. Und Jesus ist der menschgewordene Barmherzige, in Aktion. Da sehen wir ihn wirklich in Aktion. Und wir haben eben schon dieses Manifest gehört, so nennt man das, aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus sich eines Tages eine alttestamentliche Rolle geben lässt und schlägt genau diesen Text aus und sagt, deshalb bin ich von meinem Vater im Himmel geschickt worden. Gott, der Herr, hat mich berufen und bevollmächtigt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und die Gnade ausrufen, dass Gott seinem Volk gnädig zuwendet.
Das ist gewiss einmal eine Beschreibung seines Dienstes, auch vor allen Dingen der Verkündigung des Evangeliums. Aber die Frage ist, ob es mit der Verkündigung des Evangeliums wirklich aufgeht und ob damit alles gesagt ist. Oder ob das, was Jesus hier anspricht, eben über die Verkündigung hinausgeht. Jesus selbst bezeichnet sich als den barmherzigen Samariter, der unter dem Einsatz seines Lebens sich unter die Räuber gefallener Menschen angenommen hat. Er ist der barmherzige Samariter. Und nun müssten wir Zeit haben, die Evangelien zu studieren, wie unser Herr gedient hat. Einmal mit dem Wort. Mit dem Wort, was Menschen in Erstaunen gesetzt hat. Immer wieder, inklusive seiner Jünger. Aber auch mit der wohltuenden Tat. Beides. Was oft auseinandergerissen wird und was wir in der Christenheit vielleicht oft auseinanderreißen und nicht zusammenbekommen, das bildet bei ihm eine Einheit. Man spricht auch gerne von den beiden Händen Christi. Die Hand der Tat und die Hand, um anderen Menschen Wohl zu tun. Heil und Wohl, das Geistliche und das Sozialdiakonische. Und Jesus, der barmherzige Samariter, ist ja der ganz andere. Ihr Lieben, das fasziniert mich immer wieder neu, wie Jesus mit Menschen umgeht und mit welchen Menschen er umgeht. Er stellt sich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Und er kehrt bei einem Zolleinnehmer ein, der das Gesprächsthema Nummer 1 in Jericho ist und über den sich alle empören. Er ruft die kleinen Kinder, die wenig galten, zu sich, als alle sie wegschicken wollten. Und er vergab dem Petrus, als der sich zutiefst verdammte und sich selber nicht mehr aushalten konnte. Und er lobte die opfernde Witwe, als alle sie übersehen hatten. Und er versprach dem Mörder am Kreuz das Himmelreich, als ihm alle die Hölle wünschten. Und er rief den Paulus in die Nachfolge, als er gefürchtet ward als Verfolger. Und er liebte die Armen, obwohl die Reichen in waren und etwas galten. Und er heilte Kranke und wendete sich ihnen in Barmherzigkeit zu, als sie von allen aufgegeben waren. Und er nahm sich der Bedürftigen an, als alle einen Bogen um sie machten. Und er kämpfte um Zweifler. Und er kämpfte um Verzweifelte, die von anderen schon längst abgeschrieben waren. Und er nahm die Schuld auf sich, als sich alle die Hände in Unschuld wuschen. Ihr Lieben, da kann man nur sagen, Jesus, du bist der ganz andere. Du kommst von einem ganz anderen Stern. Du bist anders als wir. Anders als ich. Gott sei Dank. Und dieser Jesus passte nicht in das Schema dieser Welt. Deshalb hat man ihn letztlich auch ans Kreuz genagelt. Er passte nicht in das Schema dieser Welt. In das, was Menschen wirklich wollten und worin sie unterwegs waren. Jesus war wirklich die Revolution. Er sprengte die üblichen Denk- und Lebensmuster. Und so sollen auch wir als seine Nachfolger nicht in das übliche, in das gängige Schema passen, sondern wir sollen anders sein. Daniel Rentschler würde sagen, wir sollen einen Unterschied ausmachen. Du und ich und diese Gemeinde soll einen Unterschied ausmachen zu allen anderen Gemeinden oder Vereinen, besser gesagt, die es hier gibt. Das Reich Gottes ist die umgestürzte Welt, so hat es jemand mal gesagt. Das Reich Gottes ist die umgestürzte Welt, total anders, noch nicht vollkommen. Aber total anders, warum? Weil Gottes Kraft sich hier schon ansatzweise entfaltet. Deshalb total anders. Und schauen wir mal, ich will ja nur so ein paar Dinge mal anstoßen. Ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Lukas ist ja das soziale Evangelium, wenn man das mal so in einem Atemzug liest. Wo da so besonders pointiert davon gesprochen wird, sich den Armen, den Bedürftigen, in welcher Form auch immer zuzuwenden. Da sagt Jesus einmal, wenn du ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder oder Verwandten oder den reichen Nachbarn. Sie laden dich ja nur wieder ein und du hast deinen Lohn bereits vorbei. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme,
Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie dir eben nicht vergelten können. Aber Gott selbst wird dir das eins vergelten. Ich möchte euch mal fragen, wie wirkt denn das Wort auf euch? Und ich stelle noch eine Frage, wann hast du das letzte Mal so eine Party gegeben? Mit der Besetzung. Das geht nah, oder? Jetzt kenne ich alle Tricks, wie wir das ganz schnell wegkriegen können und wegdrücken können und so weiter. Ich fand ein Zitat, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, von Helmut Gollwitzer. Du bist noch ein Weltmensch, das heißt, du bist genauso wie alle anderen. Du bist noch ein Weltmensch, solange deine Freundschaft abhängt von dem Wert, den der andere für dich hat, von der Bereicherung, die er für dich bedeutet und von dem Besitz seines Lebens, an dessen Genuss er dich teilhaben lässt. Dann bist du genau wie alle anderen. Du bist ein Mensch des Reiches Gottes. Wenn du nicht mehr in dieser Rechnung auf Gegenseitigkeit stehst, die alle weltlichen Beziehungen beherrscht, da ist was dran. Da ist etwas dran. Du bist ein Mensch des Reiches Gottes. Das heißt, du folgst diesem Herrn, diesem barmherzigen Samariter, wenn du nicht mehr in der Rechnung auf Gegenseitigkeit bist. Ihr Lieben, nur damit niemand schlechten Gewissens nach Hause geht. Eine Beunruhigung soll es sein. Es ist nicht verboten, seine Freunde und Nachbarn einzuladen. Aha, jetzt können wir so weitermachen. Jetzt können wir so weitermachen. Wären wir mit schlechtem Gewissen nach Hause gegangen. Nein, das darf man auch. Gar keine Frage. Aber unser Herz und Haus soll dabei nicht stehen bleiben. Soll nicht bei der Sympathie, nicht bei der Verwandtschaft, nicht bei den Freunden stehen bleiben. Unser Herz und Haus soll auch offen stehen für andere, die nicht in diese Kategorie passen. Wir sollen auch die im Blick haben, die sich nicht revanchieren können bei uns, die uns nicht wieder zu einer großen und meistens noch einer größeren Party, man muss ja übertrumpfen irgendwie, einladen können. So konkretisiert sich die Barmherzigkeit, das Mitleiden Gottes. So verwirklicht sich seine Barmherzigkeit besonders zu den Armen, Geringen und Hilfsbedürftigen. Nehmt dieses Wort mit nach Hause. Das kriegen wir nicht aus der Bibel raus. Die Tage habe ich mit jemandem gesprochen, da ging es auch um ein Bibelwort. Oh, das finde ich ganz furchtbar. Ich habe gesagt, sollen wir es rausreißen aus der Bibel? Wäre eine Möglichkeit. Ihr Lieben, das Wort fordert mich immer wieder heraus. Da komme ich nicht dran vorbei. Noch so ein Wort, was ich in diesem Zusammenhang fand, aus dem Jakobusbrief. Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt. Und es kommt ein Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein und ebenso ein Armer in Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Menschen respektvoll, bitte, hier ist noch ein bequemer Platz für Sie. Aber zu den Armen sagt ihr, du kannst dort hinten stehen. Oder auch, setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Die Überschrift in meiner Bibel über diesen Jakobus 2 ist: Keine Bevorzugung der Reichen und Starken. Keine Bevorzugung. Vor einigen Wochen, ich glaube, es war an einem Freitagabend, traue ich meinen Augen nicht. Da liegt doch vor unserer Haustür hier ein Obdachloser in einen Schlafsack eingewickelt, hätte ich fast gesagt. Man konnte nichts von ihm sehen, sogar die Haarspitzen irgendwo neben. Daneben stand gerade eine leer getrunkene Flasche Bier. Ich sah das, erst habe ich es gar nicht registriert, dann sah ich das, ich gedacht, der Mann ist clever. Der denkt, ich gehe in die Nähe von Christen, da fällt was ab. War eine Spendenbüchse natürlich daneben, die darf nicht fehlen und so weiter. War hoch in der Hand. Ja gut, ich hatte wenig Zeit, wie das ja immer so der Fall ist, bei uns auch Christen, wenig Zeit. Und dann war das ganz interessant, welche Erfahrungen die Einzelnen damit gemacht haben oder wie sie damit umgingen besser. Hilflos, schnell weggehend, und so weiter. Einige haben versucht, den wach zu machen, aber er hatte scheinbar so einen Rausch, dass er nicht wach wurde. Und es roch auch irgendwo so. Und also war ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, einige haben sich um ihn bemüht. Und dann war ich wieder weg. Ich wurde dann irgendwo anders gebraucht, glaube ich. Das passt, oder? Das passt. Genau das passt an der Stelle. Das passt. Der Hammer kommt noch. 14 Tage oder 8 Tage später kam jemand auf mich zu und sagte, du, hast du das vorgewochen Freitag da gesehen? Da lag ein Obdachloser vor der Tür. Ja, das habe ich gesehen. War gesehen, also konnte ich kaum wach kriegen und einige haben sie. Er sagte, das war ich. Ich habe mal versucht, einen Test mit dieser Gemeinde zu machen. Wie die Einzelnen darauf reagieren. Oh, ich glaube, ich bin halb rot geworden. Ich dachte, ja gut, ich war ja unterwegs. Ich war ja zeitlich irgendwo da gefordert, ist ja klar. Aber wir haben dann ein längeres Gespräch. Übrigens, die Person sitzt auch heute Morgen hier unter uns. Wir haben ein längeres Gespräch darüber gehabt. Und wir waren dann auch mal mit einer größeren Gruppe von Christen zusammen. Darüber haben wir diskutiert und so weiter. Wie sollte man mit denen umgehen, die wir auch in der Hauptstraße immer wieder finden und so weiter und so fort. Ich fand es trotzdem höchst interessant. Höchst interessant. Und man muss ja die Frage stellen, wenn ein Mensch hier in unseren Gottesdienst kommt, wie würden wir mit ihm umgehen? Wie würden wir mit ihm umgehen? Würden wir das so, wie Jakobus da den Gemeinden damals ins Stammbuch schreibt, macht da bitte keine Unterschiede. Hochinteressant. Paulus schreibt, wenn wir so weitergehen, weil wir so viel Barmherzigkeit empfangen haben. Und ich glaube, jeder, der Jesus nachfolgt, der wird eins sagen, ich bin ein unheimlich beschenkter Mensch mit der Barmherzigkeit Gottes. Und von der allein und seiner Gnade lebe ich jeden Tag. Und deshalb sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, deshalb werden wir nicht müde, einmal die Barmherzigkeit Gottes an uns arbeiten zu lassen, dass wir uns reinigen. Das heißt, dass wir Dinge ablegen, die Gott nicht gefallen und uns nicht daran gewöhnen. Und dass wir die empfangene Barmherzigkeit weitergeben. Dass uns der andere zum Bruder und Schwester wird. Dass uns der Mitmensch zum Nächsten wird. Und dass auch sie durch uns Empfänger der Barmherzigkeit Gottes werden. Dass sie etwas abbekommen. Ja, das Neue Testament schlägt sogar einen noch heißeren Ton an. Und sagt, ihr verliert sogar die Barmherzigkeit wieder, wenn ihr sie nicht an andere weitergebt. Da lesen wir in Jakobus 2,13, wer selbst kein Erbarmen hat, wessen Herz nicht empfindsam mitschlägt und leidet und Erbarmen übt, über den wird Gott ein erbarmungsloses Gericht halten. So lesen wir gerade im Jakobusbrief. Jakobus ist ja, das Evangelium ist ja das Buch, wo es um die praktische Tat geht, wo es wirklich um das Ausleben des Glaubens in der Tat geht. Und der Apostel Johannes sagt einmal, ihr könnt nicht miteinander leben, wenn euch etwas anvertraut ist, wenn ihr Beschenkte seid. Und da ist neben euch einer, dem fehlt so vieles. Das soll euer Herz berühren und das soll dann auch in ganz praktischen Taten seinen Ausdruck finden. Und dann lasst mich etwas sagen. Zweitens, die Gemeinde Modell für gelebte Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wer diesen berühmten Brunnen kennt, bitte. Kennt den jemand? Maulbronn. Und ich finde diesen gut, diesen dreistufigen Brunnen, würde ich einmal sagen. Und das ist mir zum Bild geworden. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Die bewährt sich zuerst in der Gemeinde. Und dann wird sie überfließen. In der ersten Schale, das ist so wichtig, dass unser Ausgangspunkt immer da nimmt, dass Gott unser Herz erreicht durch seinen Heiligen Geist. Und dann bewährt sich das in der Gemeinde. Und dann fließt das über die Gemeinde zu anderen Menschen hin. Das gehört zusammen. Lasst mich etwas zu diesem Mittleren sagen. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die bewährt sich zuerst in der Gemeinde. Und wir haben eben schon das Lied gesungen, das geht auf Galater 6. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Oder manche Übersetzungen machen das so, werdet für einen anderen Gepäckträger. Gepäckträger. Und dann kommt dieser Vers in Vers 10 im gleichen Kapitel. Wir wollen nicht müde werden, zu tun, was gut und recht ist, solange wir noch Zeit haben. Wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Warum diese Vorzugsstellung? Zunächst einander zu dienen in der Gemeinde. Warum zuerst den Blick in die Familie Gottes und erst danach den Blick in die Weite, in die Welt? Zuerst, Luther schreibt, an des Glaubens Genossen. Zuerst zu den Mitchristen. Dazu muss man die ganz zentrale Stellung der Gemeinde von Gott her verstehen. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist Gottes Herrschaftsgebiet in einer noch feindlich besetzten Welt. Da hat Gott etwas geschaffen. Da regiert er jetzt schon durch seinen Heiligen Geist. Das ist Gemeinde. Hier wirkt er durch seine Kraft. Und deshalb soll Gemeinde Gottes Leuchtturm in dieser Welt sein. Deshalb soll sie Schaufenster Gottes sein. Deshalb hat sie wirklich Modellcharakter. Da möchte Gott der übrigen Welt und den Menschen zeigen, wer er ist und wozu er fähig ist und wie und wo sein Herz schlägt. Deshalb soll Gemeinde einen sichtbaren Unterschied machen, weil hier bereits Christus durch seinen Geist und seine Kraft wirksam ist. Darf ich es mal anders sagen? Von daher ist Gemeinde die Nagelprobe. Die Nagelprobe darauf, ob Gott wirklich der Gerechte, der Barmherzige, der Menschenfreundliche, der Gute, der Fürsorgende Gott ist. Dafür steht eine Gemeinde Modell. Dafür steht der Einzelne von uns Modell durch alle Fehlerhaftigkeit hindurch, durch alle Unvollhaftigkeit, Unvollkommenheit hindurch. Wir stehen Modell für das, wo Gottes Herz schlägt, dem die Würde des Menschen am Herzen liegt. Wir sollen Aufsehen erregen als Gemeinde, einen Unterschied ausmachen. Und Menschen sollen sehen, wie freundlich und barmherzig unser Herr ist. Und das sollen Menschen mitkriegen, wie es unter uns zugeht. Das ist ein Anspruch. Den möchte ich manchmal auch gerne von mir wegschieben. Und vielleicht geht es dir auch so. Das können wir nicht. Dazu hat uns Gott gesetzt. Dazu hat er uns berufen. Deshalb gibt er uns unter anderem auch seinen Geist. Die Frage ist, ob das unsere Schau von Gemeinde ist. Oder ob wir Gemeinde immer nur so als Tankstelle sehen, wo wir für den Alltag aufgefüllt werden oder auffüllen lassen. Gemeinde hat Modellcharakter. Das ist Gottes Schau. Und deshalb heißt es hier im Galaterbrief Kapitel 6, zuerst unter den Menschen, die im Glauben miteinander verbunden sind. Wie haben das denn die ersten Christen miteinander erlebt und gelebt? Ganz kurz skizzieren. Von der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem heißt es, es war unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Man gab jedem, was er nötig hatte. Und dann geht es ja so weit, dass Menschen aus der Gemeinde ihr Haus verkauft haben, haben das zu den Aposteln hingebracht, den Erlös, und haben gesagt, verteilt das unter die Armen. Es gab damals in der ersten Christenheit eine ganze Menge Christen, die haben ihren Arbeitsplatz verloren. Nur deshalb, weil sie Christen geworden waren. Etwas völlig Ungewöhnliches. Weil sie diesem Jesus, der am Kreuz ja da gehangen hatte, weil sie ihm nachfolgten. Und deshalb musste die Gemeinde eine Armenversorgung einrichten. Weil viele unter ihnen, die zum Glauben gekommen waren, nichts mehr hatten, nichts mehr zu essen hatten. Die erste Gemeinde war geprägt durch dieses, was sie bei Jesus, dem barmherzigen Samariter, gesehen hatten. Die erste Gemeinde, darf ich mal so sagen, das war eine diakonische Gemeinde, die auch diakonisch gedient hat in dieser Welt. Und sie hatte ihren Auftrag von Christus her verstanden. Und diese tätige Liebe, die hatte eine enorme Anziehungskraft. Die hatte wirklich ja modellhaften Charakter in dieser Welt. Dass Menschen die Ohren spitzen, was läuft dort in dieser Gemeinde ab? Ihre Diakonie war zugleich auch Evangelisation, wen das beruhigt. Und sie folgten damit der Liebe ihres Herrn, die er ihnen vorgelebt hatte. Und dann sehen wir zweitens nur ganz kurz, wie die Gemeinden aufgerufen wurden, diese Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Da hat sich das scheinbar wirklich konzentriert, dass Menschen in die Arbeitslosigkeit kamen, weil sie Christus nachfolgten. Und deshalb wurden die übrigen Gemeinden aufgefordert, Kollekten zusammenzulegen für diese Gemeinde. Ein drittes, auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, da heißt, und dass die Gemeinde großartig wuchs. Und dass in der Gemeinde zwei große Blöcke gab, die griechischen und hebräisch sprechenden Menschen. Und eine Gruppe, die griechische Teil der Witwen, der merkte, wir werden übersehen. Wir werden an den Rand gedrängt bei der täglichen Versorgung. Das heißt, die kamen wirklich in Hungersnot hinein, mitten in der Gemeinde. Und dann heißt es, es kam ein Murren auf in der Gemeinde. Und die Aposteln, die reagieren nicht empfindlich, sondern sachlich. Man bespricht dieses Problem, was in der Gemeinde aufgekommen war. Und dann haben sie miteinander die auftretenden Nöte und Bedürfnisse erkannt und Abhilfe geleistet. Und haben Menschen aus ihrer Mitte berufen, sogenannte Armenpfleger, so nennt man die oft. Die haben dieser Not abgeholfen im Namen der gesamten Gemeinde. Und ein letztes, vielleicht nur stichwortartig, das ist der Witwendienst in 1. Timotheusbrief Kapitel 5. Lest dieses Kapitel mal nach. Ich finde das hochinteressant. Hochinteressant, wie die erste Christenheit ein Problem in ihrer Mitte erkannt hat und versucht hat abzuhelfen. Fürsorge für Witwen war in der damaligen Zeit ganz besonders notwendig, weil es für sie keine Möglichkeit zum Erwerb gab. Und Witwen, die keine Kinder hatten, die für sie gerade standen, die für ihren Unterhalt sorgten, die gerieten in eine große Not hinein. Und da haben die Apostel eingegriffen. Erstaunlich, mit welchem Verantwortungsbewusstsein und Realismus. In dem Kapitel 5 kommt wirklich ein Realismus zutage, wie sie dieses soziale Problem beseitigt hat und wie sie die Not, die da aufgetreten ist, beseitigt hat. Und die Witwen wurden mit einem ganz wichtigen Dienst versehen. Ganz wichtigen Dienst. Mit dem Gebetsdienst in der Gemeinde. Mit dem Gebetsdienst. Sie waren also nicht nur, ich hätte fast gesagt, Sozialhilfeempfänger, sondern sie konnten andererseits für die Gemeinde unendlich Wertvolles, das Wertvollste tun. Die Hände falten, für die Verkündiger beten, für die Leitung beten, für die gesamte Gemeinde beten, dass sie wirklich dort dem Auftrag des Evangeliums nachkommen konnte. Ihr Lieben, wir sollen das nicht kopieren. Es hat sich Gott sei Dank vieles geändert. Vieles geändert, auch von Seiten des Staates her. Nicht kopieren, aber kapieren. Kapieren. Und zu sehen, das haben die Christen getan, so haben sie sozialdiakonisch gelebt, je nachdem, was sich in ihrer Gemeinde zugetragen hat. Wie können wir das heute leben zum Abschluss? Was könnte das auch für die FEG Heidelberg bedeuten? Mir geht immer dieser Satz von Paulus durch den Kopf und durch das Herz, traget die Schwachen. Traget die Schwachen. Nicht ertragen, vielleicht auch, aber tragen. Das heißt, identifiziert euch mit der Not des anderen. Und dann werde auch ein Stück weit ein Gepäckträger für die Last des anderen. Und sag nicht, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich habe mit mir zu tun. Und so können wir von morgens bis abends, glaube ich, irgendwo sagen, sondern traget die Schwachen, das habe ich mir ganz dick unterstrichen in meiner Bibel. Tragt die Schwachen. Das heißt zunächst einmal, heißt sie herzlich willkommen. Wo ist jemand wirklich in Not in unserer Gemeinde? Ich rede jetzt nicht von Heidelberg, ich rede jetzt von dieser Gemeinde hier. Und ich glaube, dass es mehr Menschen in dieser Gemeinde in Not gibt, als viele von uns ahnen. Die denken, wenn wir die Gemeinde so anschauen, dann läuft alles und dann sind alle stehen wirklich voll im Saft und strotzt von Kraft und vieles andere mehr. Ich nehme euch mal 8 Tage mit, dann ist jeder geheilt. 8 Tage mit in meinen Dienst, dann ist jeder von der Sicht, von der Außensicht, von der Draufsicht geheilt und lernt etwas von dem Innenleben kennen und auch von der Not. Ihr lieben Freunde, das heißt aber auch, dass ich einen wachsamen Blick habe und ein empfindsames Herz. Wo ist jemand wirklich in Not? Wo ist jemand überfordert? Wo braucht jemand Hilfe? Und das ist ja auch etwas, was unsere, ganz besonders unsere Hauskreise tun können und auch tun sollen und tun müssen. Und dann kann das sein, dass man mit jemand zum Einkaufen geht, dass man jemand zum Arzt begleitet, wie das auch immer wieder geschieht, mit ihm auf ein Amt geht und dort Fürsprache leistet. Ich weiß, wovon ich rede. Ihr Lieben, mich beschäftigt die Frage, ich will es nur mal in den Raum stellen, ob nicht auch ein Besuchsdienst für Ältere und Kranke eingerichtet werden muss. Ein Besuchsdienst, nicht nur Kaffee trinken, auch. Aber der vielmehr, der ein geistliches Amt ist, ist interessant in Apostelgeschichte 6, Armenpfleger, man könnte sagen Essensausteiler, da sagen die, die sollen voll des Geistes Gottes sein. Geistliche Menschen sein, die einen geistlichen Dienst tun, der sich nicht erschöpft, nur die Suppe auszuteilen. Lasst mich das mal so klar sagen. Brauchen wir so etwas wie einen Besuchsdienst für Ältere und Kranke? Wir haben vorhin schon gehört von einer Umzugshilfe, ganz besonders für die, die sich keine Umzugshilfe leisten können oder die die Arbeit, die ansteht, nicht leisten können, auch weil sie vielleicht keine Angehörigen haben. Wo ist jemand wirklich allein? Gegen seinen inneren Willen allein in dieser Gemeinde. Wo ist jemand allein? Haben wir als Verheiratete vielleicht nur einen Blick für andere Verheiratete? Lasst mich das mal so sagen. Und dass wir nur Menschen einladen, um dieses Wort von Jesus nochmal aufzugreifen, eben nur andere Verheiratete, auch, aber nur. Wo ist jemand wirklich allein, vielleicht auch wegen seines Glaubenswillen allein? Dass er einsam geworden ist, weil er der Einzige in der Familie ist, der Jesus nachfolgt. Wo kann man jemand unter die Arme greifen, der jetzt einmal in Not geraten ist, wo die Wellen über ihm zusammenschlagen, der die Dinge nicht mehr gebacken kriegt? Und dann ist es, und darüber werde ich das nächste Mal noch etwas sagen, egal, ob er das verschuldet hat, selbst verschuldet hat oder nicht. Darüber spreche ich das nächste Mal noch einmal. Offenheit und Willkommen für Menschen, die vielleicht gar nicht in unser Klientel passen. Es gibt immer so Leute, ich bin immer so fasziniert, wie Leute unsere Gemeinde einschätzen. Und da gibt es ja so einiges, welche Schicht besonders in der Gemeinde vertreten ist und so weiter. Ich sehe das anders an vielen, vielen Stellen. Aber es ist eine Frage, ob eine Offenheit und ein Willkommen unsererseits da ist, für Menschen, die vielleicht nicht in das Gros so hineinpassen. Ich glaube, ich bin kein Prophet, wenn ich sage, dass die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land immer weiter auseinandergehen wird. Immer weiter auseinandergehen wird. Das sagt die Statistik. Was das für uns als Gemeinde bedeutet, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht kommen wir noch einmal dahin, wo die erste Christenheit wirklich ganz konkret gefordert war. Dass wir teilen, materielle Dinge teilen müssen, weil andere nicht mehr klarkommen. Vielleicht müssen wir das Teilen neu lernen. Und es wird immer mehr Menschen geben, die das geforderte Tempo dieser Gesellschaft nicht mehr mitgehen können. Und die am Straßenrand liegen. Wie derjenige, der unter die Räuber gekommen ist. Das wird so sein und wir wissen darum und so weiter. Und das kann auch bis in die Gemeinde hineingehen. Burnout ist ja das Schlagwort unserer Zeit. Und dass wir an der Stelle das sehen und uns innerlich engagieren und äußerlich, sind wir offen dafür.
Oder möchten wir an sich in der Gemeinde nur starke, lebensfähige, die die Ärmel hochkrempeln können, die etwas geben können? In vielfältiger Form, die aber uns nicht in irgendeiner Weise etwas abverlangen. Sind wir freier geworden von den normalen Lebenszielen, die für den Menschen ohne Jesus doch prägend sind? Freier geworden, sage ich. Ich sage noch nicht mal frei geworden, aber freier geworden. Dass wir nicht nur uns selbst sehen. Dass wir nicht nur uns selbst verwirklichen wollen. Dass wir nicht nur unser Reich oder unsere Familienreich bauen wollen. Sind wir anders? Sind wir durch Christus auch ein Stück freier geworden für den hilfsbedürftigen Menschen, dass unsere Herzen mehr für sie schlagen als vielleicht bei anderen? Ihr Lieben, Gemeinde, Modellcharakter für unseren barmherzigen Gott. Wir wollen unsere Herzen weiten und erwärmen lassen. Amen.